Herzlich willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Pastor Christian Kruse.
Ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen zu unserem Ostergottesdienst. Wie schön, euch alle zu sehen. Ein gesegnetes Osterfest wünsche ich euch. Ich hoffe, dass ihr einen ganz, ganz tollen Feiertag habt. Auch wenn dieses Ostern wieder anders ist, als wie wir es kennen und wie wir es so schätzen und lieb haben, hoffe ich, dass du heute eine Zeit hast, wo einfach Jesus hart an deinem Herzen wirkt und du an diesem Feiertag wirklich so eine Begegnung mit Jesus hast und in deinem Herzen spürst, wie er etwas tut. Und deshalb feiern wir diesen Gottesdienst. Wir glauben, Ostern ist nicht nur ein Tag, an dem wir uns erinnern, sondern Ostern ist vor allem ein Tag, den wir erfahren dürfen in unserem Leben. Okay, von daher heiße ich dich herzlich willkommen. Es ist wirklich schön, dass du da bist. Schau doch mal irgendwie zu einem Nachbarn von dir und sag, hey, du siehst so aus, als hättest du ein paar Kilo verloren seit letztem Ostern. Jemand da? Ja. Der Gottesdienstzettel heute soll dir helfen, meiner Predigt zu folgen. Und ich mache dir echt Mut, den jetzt mal in die Hand zu nehmen, weil wir wollen uns für dieses Osterfest zwei Auferstehungsgeschichten miteinander anschauen und uns dann dazu einfach ein paar Fragen stellen. Und ich würde einfach mal anfangen zu lesen aus 1. Könige 17 ab Vers 17. Eines Tages wurde der Sohn der Witwe krank. Es ging ihm zusehends schlechter und schließlich starb er. Da schrie die Mutter Elia an: Was hast du eigentlich bei mir zu suchen, du Bote Gottes? Ich weiß genau, du bist nur hierher gekommen, um Gott an alles Böse zu erinnern, was ich getan habe. Und zur Strafe ist mein Sohn jetzt tot. Gib mir den Jungen, erwiderte Elia nur, nahm das tote Kind vom Schoß der Mutter und trug es hinauf in die Dachkammer, wo er wohnte. Er legte den Jungen auf sein Bett und begann zu beten. Ach Herr, mein Gott, warum tust du der Witwe, bei der ich zu Gast bin, so etwas an? Warum lässt du ihren Sohn sterben? Dann legte er sich dreimal auf das tote Kind und flehte dabei zum Herrn. Herr, mein Gott, ich bitte dich, erwecke diesen Jungen wieder zum Leben. Der Herr erhörte Elias Gebet und das Kind wurde lebendig. Elia brachte ihn wieder hinunter, gab ihn seiner Mutter zurück und sagte, sieh doch, dein Sohn lebt. Da antwortete die Frau Elia, ich bin ganz sicher, dass du ein Bote Gottes bist. Alles, was du im Auftrag des Herrn sagst, ist wahr. Zweite Geschichte aus Lukas 7. Kurz darauf kam Jesus in die Stadt Nain, gefolgt von seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge. Als er sich dem Stadttor näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Verstorbene war der einzige Sohn einer Witwe gewesen. Viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Als Jesus, der Herr, die Frau sah, war er von ihrem Leid tief bewegt. Weine nicht, tröstete er sie. Er ging zu der Bahre und legte seine Hand darauf. Die Träger blieben stehen. Jesus sagte zu dem Toten, junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Da setzte sich der Verstorbene auf und begann zu sprechen. So gab Jesus der Mutter ihren Sohn zurück. Alle erschraken über das, was sie gesehen hatten. Dann aber lobten sie Gott. Gott hat uns einen großen Propheten geschickt, sagten sie. Er wendet sich seinem Volk wieder zu. Die Nachricht von dem, was Jesus getan hatte, verbreitete sich im ganzen Land und in den angrenzenden Gebieten. Herr Jesus, wir danken dir für dein kraftvolles Wort, das du auch heute Morgen in unser Leben hineinschickst. Und ich bete, Herr, und voller Vertrauen sind wir, dass es heute Morgen das tut, wozu es ausgesandt ist. Dass es unsere Herzen berührt und unser Leben verändert. Wir öffnen uns für das, was du heute in unserem Herzen tun möchtest. Im Namen Jesu. Amen. Hey, ich liebe Ostern. Ostern hat in meinem Leben eine lange Geschichte. Ich bin christlich groß geworden und wir sind als vier Kinder und Eltern, meine Eltern, das war immer ein Riesending, alle schick angezogen, rein in die Kirche. Und es war eine Tradition, die wir sehr gefeiert haben, bei uns zu Hause mit allem Pipapo, Ostereier verstecken und schön braten zum Sonntag, Mittag und so weiter und so fort. Und ich erinnere mich an Ostern und die Geschichte von der Auferstehung Jesu immer vor allem daran, dass ich das Gefühl hatte, okay, Jesus will schlechte Menschen gut machen. Ich habe immer das Gefühl, Kirche ist der Ort, den Jesus gebraucht, um aus bösen Menschen gute Menschen zu machen. Genauso wie meine Eltern mich in meine kleinen Hände gesteckt haben und mich rausgeputzt haben für Ostern und meine Geschwister, das hatte ich so das Gefühl, das ist irgendwie, wer Gott ist. Okay, wir kommen halt zu Ostern besonders in diese Kirche und die Kirche ist vor allem der Ort, wo böse Menschen gut gemacht werden. Und Gott ist auch vor allem daran interessiert, aus einem schlechten Grille einen guten Grille zu machen. Aber wisst ihr, die Botschaft von Ostern ist nicht, dass Gott aus bösen Menschen gute Menschen macht, sondern die Botschaft von Ostern ist, dass Gott aus toten Menschen lebendige Menschen macht. Wisst ihr, und das ist unsere Hoffnung an diesem Tag. Und diese Predigt heute ist für jeden, der sagt, hey Grille, mein Leben braucht Leben. Echt, ich schaue mein Leben und ich sehe, Dinge sind tot, Dinge sind am Sterben, ganze Bereiche meines Lebens sind nicht in Ordnung. Weil Ostern ist der Tag, wo wir uns daran erinnern, Herr Jesus ist nicht gekommen, um dein altes Leben ein bisschen aufzupeppen, sondern Jesus ist gekommen, um Totes zum Leben zu erwecken. Und dazu hat er auch heute in deinem Leben die Kraft. Wir wollen uns heute diese beiden Geschichten miteinander anschauen und uns so ein paar Fragen miteinander stellen. Okay? Die erste Frage, die wir uns stellen wollen, ist, hey, warum erleben die Menschen die Auferstehungskraft Jesu? Dann wollen wir uns die Frage stellen, wer darf das erleben? Okay, für wen gilt das? Dann wollen wir gucken, wozu möchte Jesus mit seiner Auferstehungskraft in dein Leben kommen? Und dann schauen wir uns an, wie um alles in der Welt ist das heute für uns möglich? Und das ist die gute Nachricht. Es ist möglich und Jesus wird es in deinem Leben tun. Hey, wir haben uns zwei Auferstehungsgeschichten angeschaut. Und man müsste nun meinen, dass die Bibel voll ist von Totenauferweckung. Aber eigentlich ist das gar nicht so. Du hast gerade schon ein Viertel aller Geschichten gelesen, die es in der Bibel dazu gibt. Okay, einmal die Geschichte hier mit Elia und dem Sohn der Witwe. Dann einmal Elisa, der auch einen Sohn einer Witwe zurückholt. Dreimal erweckt Jesus Menschen aus den Toten. Einmal holt Petrus Tabitha zurück in der Apostelgeschichte. Dann holt Paulus Eutychus zurück. Die Geschichte ist cool, weil Paulus predigt sehr lange und der Typ schläft am offenen Fenster ein und fällt runter aus dem Haus und ist tot. So, ne? Ich habe so gedacht, hey, kurzer Tipp für meine Predigten, höre sie nicht am offenen Fenster. Ich schaffe, dass du einschläfst, aber ob ich den Rest hinkriege, ich würde nicht drauf wetten. Und dann natürlich die Auferstehung von Jesus. Und wir wollen uns heute so anschauen, okay, warum? Warum ist es so entscheidend für dein Leben, dass du mit der Auferstehungskraft Jesu in Verbindung kommst? Okay, zuallererst, warum? Warum erleben die Menschen die Auferstehungskraft Jesu? Wenn du dir Notizen machst, die erste herrliche Antwort ist die hier, weil Gott den Menschen unendlich liebt. Weißt du, wenn Gott in dein Leben hineinschaut, dann hat er für jeden einzelnen Bereich deines Lebens unglaubliches Mitgefühl. Ein unglaublich weites Herz. Wir sehen, in all diesen Auferstehungsgeschichten sind tiefe Emotionen am Start. Elia ist dort im Haus dieser Witwe und sie hat ihn untergebracht, damit er bewahrt ist vor seinen Feinden. Und nun stirbt ihr Sohn und wir sehen in dieser Geschichte, Elias Herz ist zerrissen. Okay? Er ist total fassungslos. Er sagt, Gott, warum passiert das? Schnappt sich den Jungen, geht in seine Stube und fleht Gott an, dass er ihn gesund macht. Okay, das ist total das Mitgefühl und die Liebe für diese Situation. Und wir sehen das auch immer wieder im Leben von Jesus. Jesus wurde zu Martha und Maria nach Bethanien gebeten, weil ihr Bruder Lazarus gestorben ist. Und wir sehen, Jesus taucht in Bethanien auf und die Bibel erklärt uns, Jesus weinte. Okay, Jesus ist total zerbrochen und er findet das total traurig, was dort gerade passiert. Hier in unserer Geschichte mit diesem Jungen heißt es ausdrücklich, dass Jesus vom tiefen Mitleid bewegt war. Ich meine, wenn wir mal so darüber nachdenken, warum? Jesus, warum um alles in der Welt weinst du? Du weißt doch, dass du gleich den Toten zurückholst. Du kannst doch sagen, hey Freunde, kein Grund zu heulen, gleich geht's hier richtig rund, ne? Steh auf. So, ne? Aber warum kommt Jesus und nimmt sich die Zeit, mit ihnen zu weinen? Warum ist er von tiefem Mitleid bewegt? Wisst ihr, die Auferstehungskraft Jesu kommt niemals allein, sondern sie kommt immer mit Jesus. Und das Erste, was Jesus tun möchte in deinem Leben ist, er möchte dir begegnen. Er möchte hineinkommen in die Umstände deines Lebens. Er möchte hineinkommen in dein Leid und in deinen Schmerz. Und wenn du Jesus in deinem Herzen aufnimmst, dann wirst du zuallererst eine Sache erfahren. Er ist voller Mitleid und Mitgefühl. Er kommt nicht rein und sagt, hey, hör auf zu heulen, hier ist mein Wunder. Sondern zuallererst wirst du einen Gott erleben, der sich in Beziehung an deine Seite stellt und mit dir hier drin ist. Und wenn er in deinem Leben ist, dann hat er auch noch die Kraft, ein Wunder zu tun. Jesus liebt dich so sehr. Weißt du, und dieses Ostern ist das deine Botschaft, wenn du sagst, hey, ich bin voller Leid und voller Schmerz. Du hast keinen Gott, der leicht darüber hinweggeht, sondern Gott, der heute in deine Not hineinkommt, der dich heute sieht, wo du bist und in dein Leben hineinkommt und sagt, hey, lass mich an diesen Schmerz. Und wenn er in dein Leben hineintritt, dann hat er die Kraft, das Wunder zu tun. Wisst ihr, was ich so toll finde an dieser Geschichte? So faszinierend. Warum erlebt diese Frau das Wunder, dass ihr Sohn erweckt wird? Weil sie fromm war? Nee. Weil sie gebetet hat? Nee. Weil sie gefleht hat? Weil sie würdig war? Weil sie religiös war? Weil sie regelmäßig den Gottesdienst besucht hat? Alles nicht wahr. Sie kam nicht zu Jesus, sondern Jesus kam zu ihr. Jesus kam in ihr Leben hinein. Weil er den Menschen liebt, tritt er in ihr Leben hinein und schenkt ihr dieses Wunder. Es ist ein Geschenk, weil er den Menschen liebt. Und das wirst du erfahren. Weißt du, Jesus wartet nicht darauf, bis du würdig genug bist, um dir mit seiner Kraft zu begegnen. Sondern er will in der Beziehung, die er mit dir hat, Wunder wirken. Und damit startet alles. Er tritt in dein Leben hinein mit seiner unendlichen Liebe. Okay, das ist das allererste. Warum will Jesus das tun? Weil er dich liebt. Die zweite Frage ist, für wen gilt das? Die Antwort ist, Jesus kommt zu den Schwachen. Jesus kommt für die Schwache, für die Schwachen. Ich will euch mal einen sehr interessanten Vers zeigen aus Hebräer 11. Im Hebräer 11 ist das Kapitel im Hebräerbrief, wo sich der Schreiber so Zeit nimmt, um auf die hellen Geschichten der Bibel zurückzuschauen. Und er erwähnt all diese wunderbaren Leute, so, die Wunder erlebt haben und die im Glauben große Dinge mit Gott so erlebt haben. Und schaut mal, was wir lesen in Hebräer 11, Vers 35. Und einige Frauen erlebten, wie ihre verstorbenen Angehörigen von Gott auferweckt wurden. Ist das nicht interessant, dass hier steht, und einige Frauen erlebten? Da steht nicht, und einige Frauen und Männer erlebten, sondern da steht nur, und einige Frauen erlebten. Tatsächlich, wenn du die Auferstehungsgeschichten der Bibel studierst, dann wirst du sehen, dass sie sich immer um Frauen herumdrehen. Okay, ich habe mir das mal aufgeschrieben. In 1. Könige 17 haben wir gerade gelesen. Hier bekommt eine Witwe ihren Sohn zurück. 2. Könige 4, noch eine Witwe bekommt ihren Sohn zurück. Apostelgeschichte 9, hier heißt es explizit, dass die Witwen der Gemeinde Tabitha zurückbekommen haben. Maria und Martha bekommen Lazarus zurück. In Markus 5 stirbt ein kleines Mädchen und hier heißt es, dass Vater und Mutter sie zurückbekommen. Okay, ist aber eine Ausnahme. Die Auferstehung von Jesus ist absolut abgefahren, weil es waren Frauen, die zuallererst die Engel gesehen haben, es waren Frauen, die zuallererst die Engel gehört haben, es waren Frauen, die zuallererst Jesus gesehen haben, es waren Frauen, die zuerst Jesus gehört haben, sich mit ihm unterhalten haben, immer nur Frauen, in jedem einzelnen Evangelium immer nur Frauen. Und man fragt sich, warum um alles in der Welt? Weil, wisst ihr, das ist genau das Evangelium von Jesus Christus. Jesus ist nicht gekommen für die Starken, sondern für die Schwachen. Die Frauen zur damaligen Zeit waren die Schwächsten in der Nahrungskette. Es waren die, die am Rand der Gesellschaft waren. Es waren die Ausgestoßenen, die keine Rechte hatten. Und es ist total klar, wenn man Gott kennt, macht das total Sinn, dass Jesus zuallererst den Frauen begegnet. Weil Jesus uns zeigen will, hey, ich bin zuallererst für die gekommen, die schwach sind. Nicht für die Mächtigen und Starken, sondern für die Menschen, die es nicht aus eigener Kraft können. Und so ist das bis heute. Wisst ihr, wenn du stark bist und mächtig, also das zeigt uns auch diese Welt, wenn du in diese Welt hineinschaust, wird dir Folgendes auffallen. Starke und Mächtige haben es schwer, Jesus zu finden. Das war in dieser Welt. Es scheint fast so, dass je schwächer du bist und je weniger Macht du hast, umso wahrscheinlicher wird es sein, dass du Jesus triffst. Weil was starke Menschen wollen, ist Religion, nicht Jesus. Was ist denn Religion? Ne? Religion ist, hey, ich nehme mich irgendwie zusammen, ich tue diese 4, 5 Dinge, ich kriege mein Leben irgendwie auf die Reihe, damit ich irgendwie Erleuchtung bekomme, damit ich Gerechtigkeit empfange, damit ich irgendwie Nirvana bekomme, was auch immer. Eine Religion ist immer nur für Starke, die es irgendwie hinbekommen, sich selbst zu disziplinieren. Ne? Deshalb finde ich starke Religion so Hammer, weil du kannst es leisten aus deiner Kraft heraus. Aber das Evangelium von Jesus ist so weit entfernt von Religion, wie es nur überhaupt geht. Ne? Das Evangelium von Jesus sagt, du bist schwach. Das ist die Kernaussage von dem, was von der Botschaft Jesu ist. Du kriegst es nicht alleine hin. Deshalb brauchst du einen Retter. Deshalb brauchst du einen Starken in deinem Leben. Okay, das Evangelium sagt, hey, du bist schwach und alles, was du tun musst, um errettet zu werden, ist, du musst auf den Starken schauen, der es für dich geschafft hat. Du brauchst nicht deine eigene Kraft, du brauchst nur die Erkenntnis, mein Leben ist kaputt und ich bin zerbrochen und ich habe nichts, was Gott gefällt. Und ich schaue auf Jesus und werde nur dadurch, dass ich auf ihn schaue, gerecht. Das ist das. Für wen gilt das alles? Für Menschen, die es nicht selber können. Das ist die gute Botschaft für dich und für mich. So, weil ich krieg's auf gar keinen Fall selber hin. Aber das ist die Botschaft von Ostern. Hey, Jesus ist zuallererst einen Haufen Frauen begegnet. So, ne? Jesus ist für die Menschen da, die keiner so richtig auf dem Schirm hatte damals und heute für die Menschen, die sagen, hey, ich habe keine Kraft, ich bin schwach. Diese Predigt ist für dich, wenn es dir so geht. Lass uns mal zur nächsten Frage kommen. Wozu möchte Jesus mit seiner Kraft in dein Leben kommen? Okay, die Antwort darauf ist, um meine Zweifel zu beseitigen. Weißt du, Jesus möchte mit seiner Kraft in dein Leben kommen. Es ist das eine, um Jesus zu wissen. Aber es ist das andere, Jesus zu begegnen. Weißt du, mein Wunsch war es noch nie, eine Kirche zu bauen, wo Leute am Sonntagnachmittag mit so einem dicken Kopf nach Hause kommen und sie alle möglichen Dinge nun über Gott erfahren haben. Sondern mein Wunsch war es schon immer, eine Kirche zu bauen, wo Menschen Gott begegnen können. Weil Jesus ist nicht zuallererst ein Gott, über den du etwas lernen musst, sondern Jesus ist zuallererst eine Person, der du begegnen musst. Und wenn du ihm begegnet bist, dann wirst du nie wieder zweifeln. Hey, wenn du heute hier bist und du bist stark am Zweifeln und du weißt gar nicht, wie das so mit dem Glauben ist und du bist am Stolpern, ich sag dir, was du nicht brauchst, ist eine Erklärung. Was du brauchst, ist eine Erfahrung. Du brauchst diesen Moment, wo du dem lebendigen Gott begegnet bist und sagst, wow, ich kann nicht mehr zweifeln. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Ich bin Gott begegnet. Schaut mal, was die Frau in der Geschichte zu Elia sagt. Sie sagt nicht, wow, Hammer, ein Wunder, Ast rein, ich freue mich so. Das ist wahrscheinlich alles wahr, aber das hat sie nicht gesagt. Sie sagt das hier. Jetzt bin ich ganz sicher, dass du ein Bote Gottes bist. Sie erlebt die Kraft Gottes und jetzt ist sie sicher. Dasselbe in der Geschichte mit Jesus. Er tut dieses Wunder und wir lesen dann das hier. Alle erschraken über das, was sie gesehen hatten. Dann aber lobten sie Gott. Gott hat uns einen großen Propheten geschickt, sagten sie. Er wendet sich seinem Volk wieder zu. Ne? Jesus tut etwas, alle sehen das und sie fangen wieder an zu glauben. Das brauchst du in deinem Leben. Du brauchst eine Begegnung mit Jesus. Ey, du brauchst eine Begegnung mit Jesus. In meinem Studium, mein Kopf wurde immer dicker. Ich musste allen möglichen Kram lernen und auswendig lernen und Sprachen lernen und so weiter und so fort. Und das hat nicht lange gedauert, bis ich echt zu Gott gesagt habe, Gott, wenn es auf diesem Niveau weitergeht, dann habe ich habe da keine Kraft für. Ich habe da keinen Bock zu. Ich will nicht einfach einen dicken Kopf haben. Ich will ein weites Herz haben. Mein Dienst und das, was ich für dich tue, soll nicht dadurch gezeichnet sein, dass ich besonders viele Dinge weiß, sondern dass mein Herz besonders doll für jemanden schlägt. Und so habe ich mich in diese Kammer begeben, jeden Tag für Wochen und immer nur ein Gebet gebetet. Und das ist vielleicht mein Tipp für dich heute. Ich habe immer wieder gebetet, Gott, bitte begegne mir neu. Bitte begegne mir neu. Ich habe so viele Dinge gelernt, die ich nie über ihn wusste. So, ne? Und das war gut. Aber ich brauchte eine Erfahrung, die ich nie mit ihm hatte. Eine richtige Erfüllung mit seiner Liebe und mit seiner Gegenwart, die mich stark sein lässt. Ich finde das total interessant. Sie sagen hier, hey, ein großer Prophet ist uns begegnet. Gott hat einen großen Propheten geschickt. Wisst ihr, das waren Juden. Juden kennen die Bibel richtig hart gut, auswendig. Okay, und sie sehen all diese Dinge. Sie sehen, da ist eine Witwe, die hat einen Sohn und nun taucht jemand auf und der Junge lebt. Und sie denken sofort an die Geschichte mit Elia. Ne, für diese Leute in unserer Geschichte, diese beiden Geschichten standen genau nebeneinander. Das hat alles Sinn gemacht. Deshalb sagen sie auch, hey, ein großer Prophet ist uns begegnet. Gott hat einen großen Prophet geschickt, weil sie sehen Elia, sie sehen Jesus tut das Gleiche und sie sagen, Jesus, du bist ein großer Prophet. Wisst ihr, diese Geschichten sollen uns etwas zeigen. Gott will uns mit diesen Geschichten etwas zeigen. Es ist nicht umsonst, dass sie so gleich aussehen. Gott will uns zeigen, dass Jesus nicht einfach noch ein Prophet ist. Und zwar nicht in dem, wo die Geschichten parallel zueinander laufen, sondern in dem großen Unterschied, den es in diesen beiden Geschichten gibt. Weil wisst ihr, Elia betet und fleht dreimal. Okay, der Elia, der schuftet richtig, der packt sich den Jungen und schmeißt ihn auf sein Bett und tut alle möglichen Dinge. Jesus nicht. Jesus betet nicht, er fleht nicht, er klagt nicht. Ne? Elia echt, er fleht Gott an und tut Fürbitte. Jesus tut das nicht, sondern Jesus spricht genau einmal. Wisst ihr, Elia betet zu dem Gott, der Tote auferwecken kann. Die Geschichte zeigt uns, Jesus ist der Gott, der Tote auferwecken kann. Jesus ist nicht einfach ein weiterer Prophet, der zu Gott ruft, sondern er ist der Gott, zu dem jeder Prophet jemals gerufen hat. Und das soll uns diese Geschichte zeigen. Wisst ihr, Gott hat was geschickt, aber Gott hat nicht einen weiteren Propheten geschickt. Sondern Gott, der Tote lebendig werden lassen kann, ist auf diese Erde gekommen, um unter den Menschen zu wirken. Und das ist das Kraftvolle in dieser Geschichte. Weißt du, es ist das eine davon zu hören, wie Gott auf dieser Erde Menschen begegnet und Wunder wirkt. Aber es ist etwas anderes, wenn du es selbst erlebst. Und wir als Kirche, wir beten jede Woche für dich, dass du es erlebst. Wir beten immer wieder für dich, hey, dass du hier rausgehst und eine Begegnung stattgefunden hat mit Jesus. Weil ich eine Sache weiß, wenn du Jesus begegnet bist, wird dein Leben nie wieder gleich sein. Okay, Jesus will dir begegnen, du sollst ihn erfahren. Und das bringt uns zur vierten Frage. Wie ist das alles möglich? Weil es ist ja schön und gut, dass du diese Auferstehungsgeschichten hörst, aber die Frage ist doch nun, wie kannst du es selbst erfahren in deinem Leben? Ich will dir mal was zeigen, was die Witwe hier sagt. Schau mal, da schrie die Mutter Elia an. Was hast du eigentlich bei mir zu suchen, du Bote Gottes? Ich weiß genau, du bist nur hierher gekommen, um Gott an alles Böse zu erinnern, was ich getan habe. Und zur Strafe ist mein Sohn jetzt tot. Mit anderen Worten, sie sagt, Elia, du bist nur zu mir nach Hause gekommen, um Gott an meine Sünden zu erinnern. Und weil Gott nun an meine Sünden erinnert wurde, ist mein Sohn gestorben. Mein Sohn hat für meine Sünden bezahlt. Wisst ihr, was die Frau da denkt, ist nichts Ungewöhnliches gewesen. Die Zeit damals war nicht so individualistisch, wie sie heute ist, sondern damals zählte nur die Familie. Okay? Also die Familie war alles. Das Ziel für dein Leben war, dass die Familie blüht und die Familie gedeiht. Wenn dein Bruder erfolgreich war, war die ganze Familie erfolgreich. Und wenn dein Bruder einen Nagel im Kopf hatte, dann hatte die ganze Familie einen Nagel im Kopf. So, ne, das ist heute nicht mehr so. Ne? Wenn dein Bruder einen Nagel im Kopf hat, dann macht das nichts mit dir. Aber damals war das so. Wenn einer Erfolg hat, haben alle Erfolg. Wenn einer scheitert, sind alle gescheitert. Und das ist die Zeit, in der diese Frau lebt. Und nun stirbt ihr Sohn. Und was sie nun denkt ist, Gott ist erinnert an meine Schuld. Und er stirbt für etwas, das ich getan habe. Er bezahlt den Preis meiner Sünden. Das wiederum kennen wir. Wir kennen es, dass eine Schuld bezahlt werden muss. Ne? Da sind wir alle wahrscheinlich deutsch genug. So, ne? Es muss alles richtig sein. Wenn jemand dir etwas antut, dann muss er dafür büßen. So oder so. Ne? Es ist in uns, ich meine, wenn dir jemand etwas Böses tut, dann ist in dir etwas, das Gerechtigkeit will. In mir auch. So, es will Gerechtigkeit. Ich will jetzt, wenn du mir etwas Böses tust, dann ist in mir erstmal eine Stimme, die möchte, dass dafür Wiedergutmachung geschieht. Und das kann auf zwei Wegen passieren. Entweder du bezahlst nun, okay, in Form von du wirst verklagt und musst mir irgendwas bezahlen oder auch du leistest irgendwie Wiedergutmachung in irgendeiner Art und Weise, aber diese Gerechtigkeit in mir kann auch dadurch gestillt werden, indem dir Schlechtes widerfährt. So, ne, so sind wir ja oft drauf. Jemand tut uns etwas Schlechtes und wir freuen uns an dem Schlechten des anderen nun, weil wir das Gefühl haben, hey, hier wird gerade etwas bezahlt, das ist jetzt nur gerecht. Okay, die Schuld kann entweder bezahlt werden von dir oder die Schuld kann bezahlt werden von mir. Ich kann für deine Schuld bezahlen. Die Art und Weise, wie ich für deine Schuld bezahlen würde, ist, ich vergeb dir. Okay, das ist meine Art und Weise zu bezahlen. Auch durch Vergebung geht dieser Schrei nach Gerechtigkeit in mir weg. Aber das ist der schwierigere Weg, ein anstrengender Weg. Er tut auf jeden Fall hart doll weh. Aber so oder so, es muss bezahlt werden. Entweder von dir oder von mir. Weißt du, wenn das schon wahr ist für uns, die wir Sünder sind, wie viel mehr ist das wahr für einen perfekt heiligen Gott? Wie viel mehr ist es wahr für einen vollkommen guten Gott? Wisst ihr, diese Witwe sagt, hey, mein Sohn hat für meine Schuld bezahlt. Sie hat das verstanden. Sie hat verstanden, hey, da ist Schuld und für meine Schuld muss bezahlt werden. Und was sie nun denkt ist, hey, ich habe bezahlt, nämlich indem mein Sohn gestorben ist. Mir passiert nun Schlechtes und so wurde für meine Sünde gesühnt. Aber diese Geschichte ist so hammermäßig stark, weil nun Elia für diesen Sohn betet und der Sohn von den Toten aufersteht. Und dass Gottes direkte Antwort ist auf diesen Gedanken der Frau. Es ist Gottes Art und Weise zu sagen, hey, dein Sohn stirbt nicht für deine Schuld. Dein Sohn hat nicht für deine Sünden bezahlt. Wisst ihr, und das ist diese gute Nachricht von diesem Osterwochenende. Das Evangelium von Jesus Christus ist Gott, der seinen Sohn sandte, um für ihre Schuld zu bezahlen. Gott sagt, hey, dein Sohn wird nicht für deine Schuld zahlen. Mein Sohn wird für deine Schuld zahlen. Ich selbst werde kommen, um für das zu zahlen, was du verbrochen hast. Wisst ihr, und da hängt Jesus am Kreuz, Karfreitag, und er entscheidet sich genau dafür. Er sagt, Vater, vergib ihnen. Er geht den Weg und sagt, hey, ich bezahle. Ich nehme den Preis auf mich. Ich sterbe den Tod, der nun aussteht für diese Schuld. Ich will dir mal was zeigen. Hier ist nämlich ein ganz interessanter Vers. Schaut mal, Jesus in unserer Geschichte geht durch die trauernde Menschenmenge und die Bibel erzählt uns das hier. Er ging zu der Bahre und legte seine Hand darauf. Wisst ihr, das ist so ein kleiner Nebensatz, den man fast überlesen konnte. Im Alten Testament war der Tod ein Fluch. Und wann immer du mit dem Tod in Berührung gekommen bist, warst du unrein. Okay, das heißt, wann immer du etwas berührt, einen Toten berührt hast, aber auch Dinge, auf denen ein Toter gelegen hat, warst du erstmal von Gott getrennt. Weil der Tod war die direkte Konsequenz von der Sünde. Und dieser Fluch war ansteckend. Jesus nun geht hin und berührt die Bahre des Kindes. Wisst ihr, warum dieser Junge zurück zum Leben konnte? Weil Jesus den Fluch von diesem Jungen getragen hat. Er hat diesen Fluch auf sich genommen. Er hat dieses Gott-getrennt-Sein auf sich genommen. Am Kreuz schreit Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus wurde von Gott verlassen für uns. Er zahlte unseren Preis für unsere Sünde und unsere Schuld. Damit wir diesen Preis nicht bezahlen müssen. Jesus starb am Kreuz für uns, damit wir nicht sterben müssen. Die Frage nun, hey, wie erlebe ich es so? Wie ist es möglich, dass ich die Auferstehungskraft in meinem Leben erfahre? Es ist nur über einen Weg möglich. Und das ist das hier. Ich muss annehmen, was Jesus für mich getan hat. Das ist alles. Du musst nicht fromm genug sein. Du musst nicht irgendwas tun, religiöse Handlung. Du musst einfach ein Geschenk annehmen, das Gott dir macht, auch dieses Ostern. Dass er sagt, hey, ich habe alles vollbracht für dich. Ich habe den Preis deiner Sünden bezahlt. Du musst nur sagen, es stimmt. Ich bin ein Sünder und nehme dieses Geschenk an. Ich nehme an, was du, Jesus, für mich getan hast. Und dann wirst du genau das erleben. wie du nun in einer Beziehung mit Gott bist, wie er in dein Leben hineinkommt und in seiner Kraft dein Leben neu macht. Wisst ihr, ich habe eine Weile über diese Geschichten diese Woche nachgedacht. Diese Wunder waren eigentlich nur kurz. Wisst ihr, Jesus holt ja diesen Jungen zurück ins Leben. Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass Jesus diesen Jungen ja eigentlich zurückholt in eine kaputte Welt? Das ist eigentlich nur ein sehr kurzes Wunder. Ich meine, der Junge wird wieder wach in einer Welt voller Schmerzen, voller Leid, alle sind kaputt. Der Junge braucht eigentlich noch ein Wunder. Weil er ist ja wieder gestorben irgendwann. War ja irgendwann wahrscheinlich alt und ist wieder gestorben. So, ne? Was dieser Junge braucht, ist ein weiteres Wunder, nämlich dass er eines Tages die Augen aufmacht und an einem Ort ist, ohne Schmerzen und ohne Leid und ohne Hass und ohne Corona und all diese Dinge. Das viel größere Wunder erwartet uns erst. Weißt du, Jesus kann in unser Leben kommen mit seiner Kraft auf diese Erde. Und Jesus kann jedes Wunder tun. Aber das allergrößte Wunder wird passieren in dem Moment, wo du deine Augen zumachst. Und du bei Gott bist. Du in dieser vollkommenen Gemeinschaft mit dem Vater bist. Und das ist meine Hoffnung dieses Ostern für dich. Weißt du, meine Hoffnung natürlich ist für dich, dass du erlebst, wie Jesus dein Herz heilt und Dinge vom Tod ins Leben bringt. Aber die viel größere Hoffnung, das viel größere Wunder ist, dass dein Name im Buch des Lebens geschrieben ist. Und deine Ewigkeit feststeht bei Jesus. Und du weißt, ja, wenn ich sterbe, werde ich bei ihm sein. Ich habe vor, die Predigt auf so ein bisschen einer ungewöhnlichen Art und Weise zu beenden. Vielleicht willst du nochmal deine Umfrage vorholen. Ich würde dich einfach mal bitten, dass du dich dafür einen Moment drauf einlässt. Schau mal, ganz unten siehst du vier Buchstaben, A, B, C und D. Und ich will etwas sehr Geistliches abfragen. Und bitte lass dich mal drauf ein. Diese Karten sind anonym. Du guckst gleich am besten auch einfach so nur auf deine Karte. Du musst das auch nicht ausfüllen. Aber auch wenn du es nicht ausfüllst, diese vier Buchstaben sind Schritte auf deiner geistlichen Reise. Und irgendwo an diesen Punkten stehst du. Okay, und ich will dir kurz mal diese vier Buchstaben erklären und dich einfach bitten, dass du ein Kreuzchen machst oder einkreist oder uns irgendwie sagst, wo du stehst mit deinem Leben. Okay, A steht hierfür. A sagt, hey, ich bin in einer echten Beziehung mit Jesus. Ja? Wenn du das bist, dann kreuze A an. A bedeutet nicht, ich bin perfekt. So, ne? A bedeutet einfach nur, hey, ich lebe mit Jesus. Ich weiß das. Ich weiß, wenn ich heute an den Baum fahre und tot bin, tauche ich bei Jesus auf. Ich bin in einer Beziehung mit Jesus. Okay, B sagt das hier. B sagt, ich würde gerne eine Beziehung zu Jesus starten. Okay, es ist quasi, ich würde gerne, ich hab in mir diesen Wunsch. Okay, vielleicht ist das etwas, was du zum allerersten Mal in deinem Leben dir wünschst. Dass du sagst, hey, ich würde das gerne. Ich möchte mit Jesus verbunden sein. Ich möchte diese Hoffnung haben, dass wenn ich sterbe, ich bei ihm sein werde. Okay, oder vielleicht sagst du auch, ich würde gerne neu diese Beziehung zu Jesus starten. Ich war mal mit ihm verbunden. Ich war mal an seinem Herzen. Ich bin ihm mal begegnet. Aber ich bin mit meinem Leben weggegangen und nun will ich zurück zu ihm. Wenn du das bist, dann kreuze B an. C ist das hier. Ich denke darüber nach, eine Beziehung zu Jesus zu starten. Okay, du sagst, Krille, hey, du hast eine Menge gepredigt, ich habe dir viel zugehört, aber du hast mich noch nicht überzeugt. So, ne? Ihr müsst mal alle weghören, die ihr nicht zu C gehört. Um ehrlich zu sein, dich habe ich hier am liebsten. Ich wünsche mir schon immer, eine Kirche zu bauen, voll mit Menschen, die Fragen haben. Echt, mit Menschen, die zweifeln, die das alles irgendwie komisch finden und dass nicht alles so klar ist und echte Fragen haben und echte Nöte haben. Und wenn du das bist, dann kreuz einfach C an. So, wenn du sagst, hey, ich brauche einfach noch ein bisschen Zeit. Ich will einfach kommen und zuhören und dir zuhören und mir das alles hier angucken, aber ich bin da doch noch nicht. Herzlich willkommen. Das ist cool, dass du hier bist. Und D ist das hier. Ich habe nicht vor, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. So, vielleicht bist du auch das. So, ne? Vielleicht sind hier heute Leute, du hast einfach gesagt, hey, ich habe nicht vor, diese Entscheidung in meinem Leben irgendwann mal zu treffen. Und wenn du das bist, dann ist das völlig in Ordnung. Ich werde gleich etwas tun, das wird dir sicherlich nicht passen, wenn du zu dir gehörst, aber ich werde es trotzdem tun, einfach weil ich das Mikrofon in der Hand habe. Ich werde für dich beten, weil ich kann offensichtlich dich nicht überzeugen, so, aber ich weiß, dass Jesus dir begegnen will, weil er auch dich liebt, egal in welchem Zustand dein Herz ist. Jesus kann und wird dir begegnen und du wirst ein Wunder erleben. Vielleicht wollen wir alle einen Moment die Augen zumachen und so eine Haltung des Gebets annehmen. Ich würde nämlich jetzt gerne eigentlich mit jedem ein Gebet sprechen, der B angekreuzt hat. Jeder, der heute sagt, hey, ich habe diesen Wunsch, ich würde gerne. Ich weiß, du bist da echt nur ein Gebet weit von entfernt, dass du Jesus erlebst mit seiner Kraft in deinem Leben. Und wenn das so dein Wunsch ist, dann nimm doch vielleicht die Worte, die ich jetzt gleich bete, und mach sie zu deinen Worten. Lass uns gemeinsam diesen Wunsch äußern, dass Jesus, dass Ostern Realität wird, dass du diesen Tausch vom Kreuz eingehst, dass du das Geschenk Gottes annimmst, das er für dir gemacht hat am Kreuz. Wenn du das willst, dann bete einfach mit mir. Und vielleicht will jeder, der A angekreuzt hat, dich in diesem Gebet unterstützen. Wenn wir gemeinsam sagen, Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Geschenk am Kreuz, dass du für meine Sünde gestorben bist. Und ich bekenne, ich bin ein Sünder und brauche einen Retter. Jesus, bitte rette mich und komm mit deiner Lebenskraft in mein Leben und mache mich neu. Ich möchte dir dienen und ich möchte für dich leben und einen Unterschied machen in dieser Welt. Im Namen Jesu. Amen. Hey, lass uns mal den Leuten, die das vielleicht zum ersten Mal gebetet haben, einen riesen Applaus geben.
Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.